Naja, aber die Menschen da draußen, glauben immer wieder, ja, wenn du ein bisschen gut kochst und ein bisschen gut ausschenkst, und dann machen sie dann aber meist Menschen von anderen Jobs zum Selbstständigen, und dann merken sie erst, wie konsequent und im Detail du genau sein musst, dass du auch nicht nur von außen Erfolg kriegst, sondern dass du im Inneren auch finanziell erfolgreich sein kannst.
Herzlich willkommen bei Rollin Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Rolling Pin Talks, dem Gastro-Podcast mit den spannendsten und erfolgreichsten Persönlichkeiten, die die Branche zu bieten hat. Unser heutiger Gast ist nicht nur einer der besten, sondern auch einer der außergewöhnlichsten Köche Österreichs. Seine Küche vereint die zwei Herzen, die in seiner Brust schlagen, und sie wurde binnen kürzester Zeit mit 2 Sternen im Guide Michelin ausgezeichnet. Ich freue mich riesig, dass er heute da ist. Herzlich willkommen, Konstantin Filippo.
Hallo, grüß euch. Schön, dass ich dabei sein darf. Ich glaube, es wird ein lässiges Gespräch und schauen wir mal, was rauskommt.
Aber ja, wir schreiben heute den 3. März 2022 und in Österreich dürfen wir von Glück reden, wenn wir sagen, mit 5. März gibt es wieder einige Lockerungen. Die Sperrstunde wird nach vorne gehoben, Ungeimpfte dürfen wieder ins Restaurant. Was erwartest du dir von diesen Lockerungen?
Ich erwarte mir, wir haben ja immer, wenn keine Lockdowns sind, natürlich merkt man, dass die Gäste natürlich hungrig sind auf Gastronomie. Wir merken, dass unser Produkt Gott sei Dank funktioniert. Ich glaube, von dem glaube ich, kann in Österreich, glaube ich, die meisten davon sprechen. Natürlich merke ich aber schon, dass es mit mir auch selber was gemacht hat. Also irgendwie, man hat natürlich schon zwischendurch Existenzängste. Man merkt auch bei den Mitarbeitern, dass man extrem, was man immer ist, natürlich motivierend, aber natürlich das eine oder andere Einzelgespräch hat man mehr im positiven Sinne. Ich glaube, es hat einfach mit uns allen was gemacht. Nicht nur in der Gastronomie, sondern auch, glaube ich, in allen Branchen. Man wird sehen, was die Zukunft bringt. Ich glaube einfach, es fördert ein bisschen die Lockerheit. Ich glaube, was für uns alle wichtig wäre, nach Covid, und wenn es alles wieder in Ordnung kommt, was, glaube ich, ein bisschen dauern wird in den Köpfen, dass man wieder diese Lebenslust zurückkriegt. Ich glaube nicht, dass man auf den Knopf drucken kann und gleich sagt, okay, das ist sofort wieder da. Natürlich, wie wir das alle wissen, mit 1-2 Gläschen funktioniert das super. Aber natürlich, man ist jetzt mehr denn je gefordert, die Gastronomie als für den Kunden so zu gestalten. Also das heißt nicht, dass man Konzept ändern muss, aber es wird mehr denn je wichtig sein für den Kunden, dass er merkt, wie schön und wie toll es ist, dass es Leute im Restaurant gibt, die was Klasses für einen machen.
Ja.
Und dass dieses Dienen wahrscheinlich, was ich nicht als Dienen sehe, sondern als toller Beruf, ja, der Beruf Service in dem Fall oder auch Küche, was besonders sein wird. Es wird dann in den nächsten Jahren auf uns zukommen, dass das wahrscheinlich oder hundertprozentig extrem wertgeschätzt werden wird und noch mehr soll. Also auch ein Appell an alle Leute, die vielleicht zwischendurch einmal was anderes gemacht haben und ihre Profession und ihr Ding, was sie gerne gemacht haben, vielleicht aufgehört haben damit. Wir brauchen euch wieder. Ja. Kommt zurück. Es ist eine der größten Chancen für alle in unserer Gastronomie, die Gastronomie auf den Stellenwert zu heben, was es wirklich sein sollte. Ja?
Ja, da bin ich absolut bei dir. Schöne Worte. Du hast diese Existenzängste angesprochen, die vor allem natürlich dich als Selbstständigen einerseits, aber natürlich auch viele Mitarbeiter, die mitunter natürlich auf das Trinkgeld angewiesen waren. Wie bist du mit dieser Situation umgegangen, die Leute zu halten, sie zu beruhigen auf irgendeine Art und Weise?
Naja, wir haben versucht natürlich nebenbei verschiedene Projekte zu starten. Wir haben ein Zukunftsprojekt auch, was im besonders im Bereich, sag mal, online und wir haben sehr viele Rezepte niedergeschrieben, wir haben sehr viel ausprobiert. Also ich habe einfach versucht, Beschäftigung, die Leute zu beschäftigen und aber auch Zeit zu finden, mit den Mitarbeitern über Dinge zu sprechen, die man vielleicht sonst keine Zeit hat im Alltag. Mhm. Wir haben uns teilweise auch die Leute haben gesagt, okay, ich bin vielleicht, wir haben auch verschiedene Nationen bei uns und die haben gesagt, okay, ich bin irgendwie allein da, ich bin neu da, können wir vielleicht einmal spazieren gehen oder können wir mal ein Glas Wein mit ja, also wir haben in alle Richtungen alles gemacht, aber natürlich merkt man, dass es wichtig ist, dass man zusammenrückt. Und ich glaube, es ist total wichtig, dass man einfach Beschäftigung findet und sucht, aber auch für einen selber. Weil ich muss ehrlich sagen, für mich ist das wie mit Vollgas auf die Vollbremse zu steigen, ja, mit 500 km/h und wer mich kennt und weiß, wie ich bin, der weiß wahrscheinlich, wie unangenehm das ist. Es ist für mich überhaupt nicht so, es gibt ja sehr viele Leute, die sagen, tolle Entschleunigung, das ist wieder das Wesentliche, wo wir hinkehren. Ich muss ehrlich sagen, für mich sind diese Sprüche eher lähmend als fördernd. Natürlich das Tolle, ich bin vor 2 Jahren Vater geworden von einer entzückenden Tochter und das Tolle ist natürlich schon die Zeit, was ich mit ihr gehabt habe, die wir wahrscheinlich nie wieder einbringen können.
Ja.
Aber großen und ganzen sind wir sehr, sehr happy. Wir haben die meisten sind da, wir haben die meisten halten können. Wir haben auch komplett die Kurzarbeit in Anspruch genommen. Wir können dadurch wieder mit einem vollen Team starten. Mhm. Wir haben sind in einer alten Kraft wieder. Wir haben Gott sei Dank das Glück, wir suchen natürlich immer Leute. Aber natürlich gleichzeitig die Leute, die schon einige Jahre da sind, sind uns auch geblieben. Und das ist das Tolle.
Sehr schön. Drehen wir die Zeit ein bisschen zurück. Du hast ja, ich glaube 2013 war es, die Königsdisziplin gewagt, die mit deinen Künsten selbstständig zu machen, immer großes oder ein gewisses Risiko damit verbunden. Es ist in deinem Fall voll und ganz aufgegangen, gleich mit 2 Sternen prämiert zu einem der besten Restaurants Österreichs geworden, auch international sehr für Furore gesorgt auf der 50 Best Discovery Liste. Inwieweit kann man sowas planen?
Boah, man kann sowas, ich weiß nicht, ob man sowas planen kann. Also wir, das Team, aber auch natürlich ich und meine Frau, halten so extrem zusammen, dass wir uns beide in unseren Künsten, unseren Space lassen. Mhm. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass es wichtig ist, sich wirklich konsequent auf das zu konzentrieren, was man extrem gern macht und natürlich auch kapiert, dass es wahrscheinlich nicht nur geht, indem du, sag ich mal, gut kochst. naja, weil die Menschen da draußen, glauben immer wieder, ja, wenn du ein bisschen gut kochst und ein bisschen gut ausschenkst und dann machen sie dann aber meist Menschen von anderen Jobs zum Selbstständigen und dann merken sie erst, wie konsequent und im Detail du genau sein musst, dass du auch nicht nur von außen Erfolg kriegst, sondern dass du im Inneren auch finanziell erfolgreich sein kannst. Mhm. Bringt dir nichts, nur zu sagen, es ist selbstständig und es ist zwar von außen, sagen die Leute, weil es ist lässig und gut und super, aber innen drinnen ist irgendwie so ein keiner weiß, wie er sie über Wasser halten kann.
Ja.
Wir haben halt einfach wirklich natürlich in unserem Bereich geschaut, dass wir das machen, wie wir Gastronomie sehen und wie wir und zeigen wollen den Gästen. Ich muss ehrlich sagen, natürlich, ich glaube, jeder Gastronom macht das, er schaut in die ganze Welt und schaut, okay, was taugt mir, was taugt mir nicht und nicht. Und wir haben eigentlich immer versucht, das schwimmt nicht immer mit, ja, das hast du auch immer wieder, das wird da immer so sein, dass du Dinge vielleicht unbewusst mitnimmst und so. Aber ich glaube, die große Kunst ist, auch bei Dingen, die dir taugen, vielleicht woanders zu sagen, das mache ich nicht so. Oder ja, so schaut mein Lokal nicht aus. Oder so servieren wir nicht. Oder ist es ja wurscht was. Oder so ziehen wir uns nicht an. Nicht um auf Druck anders zu sein, sondern einfach in sich selber einzuhören, wie authentisch wie möglich kann ich sein. Und ich glaube, das ist so wichtig. Authentizität ist das Wichtigste, wenn man merkt, der Gast, das ist dein Baby, das bist du. Ich glaube, es ist immer sehr schwierig. Das funktioniert natürlich. Du kannst ein anderes Kassette anziehen von jemandem an, du kannst einen anderen Anzug anziehen. Aber am Ende des Tages finde ich, auch für die Gäste da draußen, dann ist es auf die Dauer, ist es halt more of the same und es ist nicht irgendwie, hat nicht seine eigene Handschrift. Und ich finde einfach, wir haben so viele tolle Betriebe in Österreich und jeder für sich sollte das machen, was er gerne selber fühlt. Und wenn es das beste Burgerlokal ist, dann ist es das beste Burgerlokal. Und das muss ja nicht immer ein Sternerestaurant sein. Aber ich glaube, für mich die interessantesten Konzepte sind immer die, die eine eigene Handschrift haben und eine eigene Tellersprache und ein eigenes Konzept. Das andere finde ich, ja, finde ich gut und das handwerklich und alles perfekt, aber es prickelt nicht, es ist nicht interessant. Und ich glaube auch für die Selbstständigkeit at long in einem gewissen Bereich, so wie ich Gastronomie sehe, glaube ich, dass diese Konzepte, die eine eigene Handschrift haben oder eine eigene Idee haben, sie wahrscheinlich immer durchsetzen werden.
Das ist ja wirklich diese Authentizität, die du ansprichst, ist ja für mich ja wirklich immer sowas wie die Königsdisziplin. Aber ich stell mir das natürlich schon schwer vor, weil du bist ja auch jemand, der jetzt, sage ich mal, unter Gordon Ramsay beim Arzak im Steirereck bei den Obauers war. Natürlich eignet man sich da Dinge an, aber wie schafft man diesen Sprung dann vom Kopieren zum authentischen Original zu werden?
Naja, ich glaube, jeder hat eine andere Ausprägung. Also es gibt sehr viele Menschen, die sagen, also ich glaube, wenn man mich fragt, hast du Vorbilder, dann werde ich wahrscheinlich in meinem ganzen Leben nie einen Koch sagen. Ja. Oder ein Restaurant. Verstehst du, was ich meine? Es ist, ja, also für mich waren es alles Lebensabschnitts-Dinger, die ich in ihrer Art sehr geschätzt habe. Aber das ist ja nicht nur so, dass du sagst, okay, nimm das mit und kopier Dinge, sondern es gibt ja an jedem Ort, wo du arbeitest, positive und negative Dinge und vielleicht auch viele Dinge, die du nicht machen willst oder nicht weitermachst, hat aber nichts damit zu tun, ob diese Lokale nicht perfekt in ihrer Art sind, wie sie sind. Mhm. Hast aber auch nicht, und das von dem warne ich sehr viele, vielleicht auch Leute, die sich selber selbstständig machen wollen, wenn du bei einem Großen gearbeitet hast, dann lang nicht, dass diese Küche und diese Art, wie du servierst oder auch kocht, den gleichen Anklang bringen wird. Man sieht das sehr oft, gibt es jungaufstrebende Selbstständige oder auch Köche, die dann vor allem eins zu eins die Küche des Mentors kochen. Mhm. Erstens mal, wer würde es, dass Gäste so sagen, wie dort oder wie da? Ganz gleich. Also erstmal, also für manche ist es ein Kompliment, für mich war es eher immer eine Strafe. Ja, also ich muss ehrlich sagen, das will ja keiner. Ja, wer will, so sein wie ein anderer.
Ich nicht. Eine gute Kopie.
Ja, ich weiß, es gibt immer diesen Spruch, gut kopiert ist oft besser wie selbst schlecht kreiert, stimmt. Aber ich finde, das war für mich, und die waren wirklich viele Leute, weil, also nicht warnen, das ist nicht das. Wenn einer mit dem zufrieden ist, ist es eh okay. Aber ich bin überzeugt davon, dass da draußen, ich weiß nicht, stellen wir uns das einmal vor, wenn du, das ist ja auch so mit Trends, ja. Du hast zweimal überall die gleiche Tellersprache und du hast zweimal überall den gleichen Teller und jeder kauft irgendwie bei der gleichen Porzellanmanufaktur ein. Nur freien sind natürlich die Leute, ja. Aber es ist überhaupt nichts Eigenständiges und ich finde einfach, ich weiß, dass es hart ist, also seine eigene Geschichte zu erzählen zu wollen. Das weiß ich, wie hart das ist. Aber es wird sie immer auszahlen. Mhm. In jede Richtung, in jedem Detail. Wenn du dieses ein bisschen extra machst, wenn du Bock auf das hast, wird es auszahlen.
Jetzt gibt es ja viele deiner Kollegen, die sagen, ich lese kein Kochbuch, ich gehe nicht zu Kollegen essen, um eben zu vermeiden, dass man da auf irgendeine Art und Weise kopiert oder auch vielleicht sogar unbewusst Sachen adaptiert. Wie gehst du ran? Gehst du bei den Kollegen essen? Schaust du auf Instagram, was so abgeht, oder schützt du dich sozusagen auch ein bisschen vor diesen Dingen?
Naja, die Frage ist, ob das Schutz ist, wenn man nirgendwo hin essen geht und dann was macht. merkt, dass man es eigentlich doch kopiert. Also ich glaube eher, man sollte viel essen gehen und viel schauen, damit man nicht vielleicht, so wir machen das eigentlich, wenn wir kreieren und wir merken, das gibt schon irgendwo.
Ja.
Dann sagen wir nicht, nein, wir sind in einem kleinen Land wie Österreich, wird schon keiner merken. Stimmt auch. Also ja. Zu 90% merkt es ja keiner. Es ist auch so. Ich glaube sogar mehr, merkt er keiner. Es gibt aber dann noch immer wieder Leute, die sich wirklich ausgenommen für Reisen und für Restaurants anschauen, merken dann sehr wohl, ob das eine Kopie ist oder nicht.
Ja.
Und ich würde ehrlich sagen, viel schauen, viel essen gehen, damit man vielleicht, und viel auch auf Insta schauen und so weit, dass man vielleicht nicht in die Verlockung kommt, dass man was macht, unbewusst, was schon gegeben hat.
Ja.
Also ich würde es eigentlich umgekehrt sehen. Also ich glaube, Kochbücher, also essen gehen und nicht auf Instagram zu schauen, was die anderen machen und dann vielleicht das Gleiche zu machen, ich glaube, es ist umgekehrt. Ich glaube, es ist gescheiter, du schaust, dass du vielleicht eine Idee, weißt du, wir Menschen sind ja, ich kann mir schon bei diesen ganzen Dingen, die wir so sehen und hören, ist es schon mal so, dass du vielleicht unbewusst was Gleiches kreierst. Mhm. Aber ich finde einfach, du solltest schauen, was es vielleicht gibt und vielleicht deinen Weg dorthin findest. Und dann nicht zum Schluss sage, habe ich nicht gewusst, dass das schon gegeben hat.
Ja, ja.
Natürlich ist schon alles einmal gekocht worden. Aber ich glaube, akribisch seine eigene Handschrift zu suchen, zu finden, ist sehr viel Arbeit. Wir merken das immer wieder, wie wir teilweise mit betroppelten Augen uns anschauen und sagen, scheiße, das, glaube ich, ist jetzt von dem und dem Lokal. Wenn also ein Mitarbeiter was kreiert und so. Und dann sagen wir, wow, geil, super, schmeckt das mega. Und dann ist wir einfach total einfach kippen. Wir nehmen es einfach nicht.
Ja.
Also, und dann einfach einmal einen neuen Weg zu finden, brauchen wir halt ein bisschen länger. Deswegen ist es auch bei uns so, kann man sagen, leider, oder, dass wir eigentlich in Menüs nicht so schnell wechseln, sondern eher statisch sind. Mhm. Wir einfach nicht, also schon saisonal Dinge auswechseln. Aber wir nicht, leider Gottes nicht, alle 3 Wochen oder alle 4 Wochen Highlight-Gerichte kreieren und schaffen, so dass wir ein anderes Highlight-Gericht auswechseln können. Weil ich finde auch, der Gast ist kein Versuchskaninchen. Mhm. Der zahlt viel Geld, der will einen schönen Abend haben und es muss alles sitzen.
Wie gehst du an diesen kulinarischen Kreativprozess ran? Gibt ja viele, die sagen, geiles Produkt, da bastel ich was herum. Andere Wochen mitten in der Nacht auf und sagen, boah, das ist eine geile Idee, das würde ich gerne probieren. Wie läuft das bei dir ab?
Es passiert sehr viel, es passiert sehr viel im Kopf. Mhm. Aber alles, was im Kopf ist, passt nicht.
Dass das ist am Teller gut ist.
Dass alles gut ist und dass das auch dann zum Essen ist. Also oft hat man ja persönliche Vorlieben, die man kein anderer mag, wie man das so weiß, in jedem Belangen. Nein. Wir probieren einfach so lange Dinge. Also ich gehe oft rein, habe Gedanken über was und dann sage ich, okay, wir probieren, also man kann sich das so vorstellen wie mit einer Farbpalette. Ja? Wir haben ein Hauptprodukt und dann probieren wir einfach je nachdem 5, 6, 7, 8 zum Beispiel nur Soßen und dann tun wir so wie ein Parfümeur, tun wir mit der Sauce probieren und dann mit der Sauce und dann mit der Sauce, bis wir das Perfekte für dieses Gericht für uns finden. Also wir kreieren dann sage ich, nein, ich kann mir vorstellen, dann noch Sellerie oder Nüsse und das und das und das und dann tun wir eigentlich zusammenmischen, bis wir dann nach der 10. oder 100. Probe das perfekte Gericht oder den perfekten Geschmack oder Geruch finden. Weißt du, was ich meine? Also wir tun einfach zusammenmischen. So gehen wir eigentlich bei all unseren Gerichten. Und ich glaube auch die Schwierigkeit ist, also wo wir immer merken, unsere Schwierigkeit ist, es gibt ja viele Restaurants, das finde ich auch cool, dass die so frei sind im Kopf, ich kann das irgendwie nicht, die dann in einem Menü sagen, jedes Gericht steht für sich. Und mir ist eigentlich egal, ob das im Gesamten im Menü, im Aufbau, in der Konsistenz, in der Farbe, im, Tellerbereich von Anfang bis zu Ende eine Steigerung hat. Mhm. Und nicht zweimal den gleichen, nur die Idee vom Geschmack oder zweimal Pilz oder zweimal den gleichen Grundfond. Mhm. Oder immer süß. Ja, ich finde, dass die Süße in Gerichten die größte Problematik unserer Zeit ist. Es macht die miert und das hebt die nicht. Für mich ist ein perfektes Menü eines, was von vorne bis hinten in der Tellersprache, in der Größe, im Geschmack, in der Konsistenz, in der Farbe perfekt komponiert ist. Und das ist die Schwierigkeit. Ja. Und das ist für mich perfekt. Und das ist selten. Das muss man auch nicht machen, aber das ist unser Anspruch.
Also ich wollte gerade sagen, du schreibst ja keine Menüs, sondern fast schon dramaturgische Drehbücher. Ist natürlich auch, sage ich mal, nur ein ziemlich großer Batzen an Mehraufwand.
Das, viel mehr, ja. Oder? Ja, es ist auch viel mehr Aufwand, es blockiert auch. Also wir reden da nicht von mehr frei werden, mehr frei sein. Ne? Ja. Aber ich glaube, ich denke immer, wenn ich jetzt essen gehe, was habe ich gern? Mhm. Und das ist mein Anspruch.
Ja.
Und wie wenn ich essen gehe, ich möchte eigentlich, dass der, wenn ein erfolgreiches Gericht gewisse Komponenten drinnen hat, dass das nächste Gericht, da muss jetzt nicht nochmal Knoblauch drinnen sein, aber es soll einen intelligenten Bindeglied zwischen die zwei Gerichte haben. Mhm. Und wenn dieses Bindeglied irgendwie wirklich, also ich mag einfach, wenn man mit Hirn kocht oder Hirn kreiert.
Jetzt bist du ja nicht nur, ist es ja nicht nur kulinarisch alles sehr ausgeklügelt bei dir. Du hast ja, so wie deine Frau, auch einen ausgeprägten Sinn für Design. Das ganze Interior war genauso mit bedacht, das Buch, das Schöne, das du rausgebracht hast. Außer dieses Gesamtkonzept Restaurant Konstantin Filippo so schon im Kopf gehabt? Hast du genau gewusst, diese Stimmung, diese Atmosphäre, diese Kulinarik möchte ich kreieren? Oder war das auch so ein bisschen ein Work in Progress?
Naja, also unser Lokal hat sich in den letzten Jahren ziemlich verändert. Man kann nicht sagen, dass von vorhinein alles so im Kopf war, weil du ja nicht immer dich sofort beschäftigst nur mit Design und sondern auch mal, okay, wie kriegt man es irgendwie hin? Ja. Aber natürlich haben wir für uns einen Raum geschaffen, wo wir uns, sagen wir mal, in einem durchschnittlichen, für mich jetzt, 14-Stunden-Tag, sich wohlfühlen. Und ich bin ja da am meisten da und ich muss mich einfach wohlfühlen, meine Frau muss sich wohlfühlen. Und deswegen nehmen wir auch immer so extrem Anteil am Design. Wir haben eigentlich immer dieses Konzentration auf den Teller, Blackbox-Gedanke. Wir haben immer diese Dramaturgie drinnen, nicht in einer Schwere. Wenn im Endeffekt, wenn es drinnen sitzt, hast du ja Leichtigkeit drinnen. Aber es soll einfach, ich liebe es, wenn es eine oder zwei Farben in einem Raum gibt, die in Materialien und in Schichten verschiedene Unterschiede haben, aber trotzdem in der gleichen Farbe ist. Ja, das heißt, geschichtet Holz, Stein. Und du, wenn du es siehst du nicht unbedingt, ob das jetzt verschiedene Materialien sind. Aber ich liebe es einfach, von einer Farbe verschiedene Materialien zu verwenden. Und das taugt mir, das beruhigt mich.
Jetzt bist du ja jemand, der in der Vergangenheit und in der Gegenwart bewiesen und hat und beweist, dass er nicht nur Sterne-Gastronomie kann, sondern du kannst dahergehen und man kann zu dir sagen, Konstantin, bitte sei so gut und mach ein gut funktionierendes Bistro, wie du es jetzt mit dem Obeuf oder mit dem Aravané in Graz erfolgreich geschafft hast, gibt es einen Hebel, den man im Kopf umlegen muss, solche Konzepte zu kreieren, oder wie läuft das bei dir ab?
Naja, also bei uns ist es immer so, wir machen gern Dinge oder neue Konzepte, weil erst einmal bin ich hungrig und neugierig. Also das heißt, ich bin neugierig und hungrig auf was Neues und ich möchte einfach gewisse Dinge ausprobieren. Man kann dann noch immer nur sagen, war vielleicht nicht so das. Aber grundsätzlich sind wir auf diese Projekte, die wir alle gemacht haben, sehr, sehr stolz. Mhm. Und ich finde, gastronomisch gibt es irgendwie kein Deckel. Mhm. Es gibt nur einen Deckel in dem, was du selber nicht magst und nicht willst. Aber grundsätzlich machen wir gern neue Projekte und neue Ideen. Und wenn du, ich glaube, in dem Sinn ist nur eins sehr wichtig, dass du die Zeit findest auch, dass du auch das machen kannst.
Mhm. Ja.
Und umso älter dass du wirst, merkst du aber auch, was du gerne machst und was nicht so gerne machst. Oder wo deine Konzentration ist. Also merkst du auch, wenn du Fernsehshows machst. Also du merkst einfach Dinge, die vielleicht toll waren in der Begeisterung am Anfang, aber dann auch wieder sagst, okay, nur wegen der Medienpräsenz heißt das nicht, dass ich es deswegen weiterhin machen soll, wenn es mir nicht gut tut oder
ja.
Ich mich nicht mehr wohlfühle oder
wenn man sich hinkören muss.
Ja, oder weißt, ich finde es auch immer wieder so schade, weil gewisse Projekte auch so stehen. Ja?
Mhm.
Also die Entwicklung eines Lokals oder eines Wirtshauses heißt ja nicht immer, dass du jedes Mal umbauen musst. Aber ich glaube, dass du im Detail feilen kannst, an gewissen Schrauben drehen, damit Lokale einfach weiterhin ihren Glanz behalten. Und ich finde, du musst das immer neu kreieren. Aber wir lieben einfach die Gastronomie. Ich werde nie mehr was anderes machen. Und wir werden höchstens noch vielleicht ein, zwei Geschichten machen. Und wir haben dann weiterhin an der Dominikanerpastei an diesem kleinen, an dieser kleinen Perle, wie man so sagt, weiterhin feilen und schrauben, sodass das Lokal weiterhin pflegt. Gleich wie mit dem Bistro. Wir sind sehr stolz, im Bistro besonders der absolute Impulsgeber für alle Weinbistros, die es in Wien gibt, gewesen zu sein. Wir sind froh, dass wir dadurch manchen Menschen auch die Idee gegeben haben, das zu machen. Dadurch hat Wien jetzt einfach so viele tolle neue Bistros, so viele neue Weinbistros, so wie das Heunisch und das Mast und Co., dass wir echt stolz sind auf das. Dass man gesagt hat, und auch andere Lokale. Also das ist einfach top. Also sind wir sehr happy, dass jetzt in Wien, wir sagen, okay, ich habe frei, wo gehe ich hin? Dann weiß ich, okay, es gibt echt coole Lokale in der Stadt.
Ja. Wenn man jetzt mehrere Konzepte hat, man kann sie zu einem gewissen Grad natürlich zerreißen und mehr Stunden buckeln. Kannst du Verantwortung abgeben oder ist das was dir schwer fällt?
Ich glaube, es ist ein Prozess. Also ich kann es gut, aber es ist halt so, der Prozess, dass man abgibt, das muss da ein bisschen arbeiten. Erstens, man muss die richtigen Leute finden um die herum. Gleichzeitig, ich glaube, es ist schwierig. Weißt, ich sage mal, beschreib mal kurz ein neues Projekt. Wenn du ein neues Projekt angehst und du hast vielleicht schon zwei, drei Lokale, dann sagt jeder immer, es ist also meistens so, viele Menschen sagen immer, ja, du musst am besten vorher schon alle Leute haben, damit du das Projekt ja, aber die Leute können ja nach zwei Monaten wieder kündigen. Das heißt, es kann sein, theoretisch, dass ich die nächsten 7 Jahre die Leute nie haben werde. Also was ich damit meine, ist, ja, ich gebe gerne ab, aber es ist leider Gottes so, dass es sehr wenig Menschen gibt, die sehr gerne bei einem Projekt aufbauend dabei sind. Leider Gottes gibt es sehr viel Leid, verständlicherweise, weil ich erwarte ja auch nicht, dass meine Ideen und meine Zukunftspläne die gleichen sind wie von jedem, der für uns arbeitet. Ja? Aber natürlich kann man es ja daran machen. Und wir brauchen einfach tolle Menschen um uns herum und wir haben Gott sei Dank auch tolle Menschen. Aber du kannst natürlich kein Projekt starten und jeder hat das Verständnis, wie es einmal ausschauen wird.
Muss man denn leiten? Muss man den Leuten da ein bisschen die Freiheit geben, sagen zu können, das ist auch ein bisschen mein Baby und da ist auch ein bisschen was von mir drinnen?
Ja, also alles. Aber natürlich, also ich habe da überhaupt kein Problem, Menschen Aufgaben weiterzugeben und sie in bessere Positionen zu geben und auch finanziell dementsprechend auch zu zahlen und zu geben. Aber natürlich ist es so, dass viele Leute auch mit Verantwortung sehr schlecht umgehen können und sie auch es als Belastung sehen. Wie gesagt, ich muss ehrlich sagen, es gibt keinen richtigen Schlüssel dafür. Ich glaube einfach, man muss einfach schauen, man muss dem Ganzen auch ein bisschen Zeit geben. Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch, das ist mein größtes Manko. Aber gleichzeitig, wie gesagt, ich glaube, viele Leute haben ein Riesenproblem mit Deadlines heutzutage. Ja, also ich glaube, jeder will frei arbeiten, aber wenn du dann sagst, in 4 Wochen muss das fertig sein, dann finden die meisten Leute so belastend, dass es dann doch nicht machen.
Bei mir ist es genauso.
Ich brauche das. Ja, und wenn einer sagt, na, es geht nicht oder na, es ist mir zu viel, dann kann ich mit dem total umgehen. Ich bin nämlich, ja. Ich möchte nämlich mit ehrlichen Rückgrat, Menschen, die ein Rückgrat haben, also ich möchte mit Menschen, die eine Haltung, ein Rückgrat haben, arbeiten. Die können mir einmal sagen, es ist mir zu viel. Mit dem kann ich arbeiten. Aber es einfach nicht zu machen, ist einfach schwierig.
Ja. Ich würde gerne ein bisschen auf deine Küche eingehen. Als Ausdruck Grieche bringst du ja wirklich viel Österreich, aber auch viel Mediterranes auf den Teller. Bist da sehr, sehr fischlastig. Wie schwer war es oder ist es für dich in Österreich, auch in einem Binnenland, sage ich mal, diese mediterrane Küche in einer Produktqualität zu gewährleisten, wie du es machst?
Ich glaube, also wie gesagt, wir haben jahrelang kochen wir jetzt in die Richtung Fisch. Wir sind jetzt im Moment so, dass wir ein reines Fischbistro umgestellt haben im Obufes, weil es für uns einfach logisch war, weil wir es im Restaurant jetzt schon, glaube ich, 4 Jahre machen. Für uns, also wir haben ja nicht nur Meeresfische, sondern auch Süßwasser. Wir haben Gott sei Dank in der Produktqualität null Probleme. Wir arbeiten sehr nah mit einem jemanden zusammen, der super Fisch aus Kroatien bringt. Wo wir einfach ein bisschen spontaner sein müssen, weil halt einfach das wirklich von kleinen Booten gefischt wird und dann einfach uns einfach so, okay, ich habe jetzt Leben
lang. Du weißt nicht immer, was du kriegst. Ne?
Also genau, das stört uns aber nicht, weil der Grundaufbau des Produktes ist da und dann haben wir halt perfekte Makrelen, ja, oder wir haben lebend Langustinos und dann müssen wir halt wieder umschwenken. Und mit allen anderen Lieferanten, wir haben ja andere Sachen, versuchen da eigentlich eher spontan in den Hauptprodukten zu sein. In der Kreation sind wir statisch, aber in den Produkten kann es sein, dass übermorgen hat einfach kein Langustinus drauf ist, wenn wir nicht kriegen. Für uns ist es nicht mehr schwer. Es war aber extrem viel Arbeit, weil, ja, ich glaube aber auch, das hat damit auch was zu tun, die Restaurants das anbieten, aber auch der Gast hat sich verändert. Weil wenn der Gast, das ist ja ganz logisch, wenn der Gast sagt, okay, ich weiß ja nicht, was vorher kommt, ist es so, dass die Restaurants das kochen und dann sagt der Gast, es passt, oder sagt, ist der Gast mehr bereit, mehr auszugeben und deswegen trauen sie die Leute mehr zu tun? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass unser größter Anspruch ist, ein Menü zu kreieren, wo wenn mal Fleisch vorkommt, es in Form von einem Fond oder eines Aromas ist. Und der Hauptstar oder das Hauptthema ist immer Fisch bei uns.
Und wie kam es zu dem, dass du sagst, das taugt dir das einfach, oder?
Naja, es erstens einmal, wenn man jemand ist, so wie ich, der eigentlich mit dem groß geworden ist, man kann sich das so vorstellen, das war halt einfach das Brathändl mit Zitronenerdäpfel und Kernelsalat und daneben Oktopus, ja, Und es ist, und ich muss ehrlich sagen, für mich ist das Teil meiner Geschichte, Teil meiner Kindheit. Und deswegen, und muss ich ehrlich gestehen, ich finde ja, dass der Fleischgang zu, ich würde es keinem zu nahe treten, aber meistens der schwächste Gang in einem Menü ist. Entweder du willst die, weiß ich ja selber, weil sie es selber gemacht haben, entweder du willst die Leute abfüllen mit einem Gang, mit dem letzten. Aber am meisten redet man, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber am meisten redet man ja eigentlich über die Vorspeisen und über die Zwischengänge. Und der Hauptgang, ja, der ist halt auch dabei. Und dann, wenn man ein bisschen kreativer sein will, dann nimmt man halt ein Berliner rein oder man nimmt halt was Geschmorz. Weil Filet war geht ja gar nicht mehr. Es gibt ja auch noch andere Stücke wie das. Ich habe ja selber so geredet, ja. Und ich finde einfach, es ist der fahreste Gang und ich finde eigentlich im Moment, für mich, in dieser Phase, in der ich bin, und das wird sich auch nicht so schnell ändern, sehe ich Fleisch an sich in Form von einem, sagen wir mal, einem Vorspeis, einem Hauptspeis, ein geschmortes Ossobuco mit Bandnudeln und einem schönen Rotwein dazu und dann ein Dessert. Aber nicht, ich finde, er ist irgendwie der unnötigste Gang in einem Menü für mich.
Diese Hirnwichserei will ich nicht sagen, aber man ist natürlich permanent, wenn man jetzt viel isst, viel kocht, viel in der Sternegastronomie unterwegs ist. Wie schafft man es, dass man sozusagen nicht am Gast vorbeikocht, indem man zu komplex mit den Aromen, mit den Geschmäckern wird, weil man vielleicht selber schon ein bisschen gesättigt ist, weil man schon so viel erlebt und probiert hat. Der Gast aber wiederum in den meisten Fällen ja nicht. Ist das was, wo du dran denkst oder vielleicht selber schon mal passiert ist, dass man sagt, das war zu verkopft irgendwo?
Ja, ich glaube, das ist mir schon mal passiert, aber ich glaube, dass ich mag das nicht. Ich mag das selber nicht. Mhm. Ich halte nichts mehr aus wie unverständliche Gerichte.
Ja.
Ich verstehe ja nicht, warum man Gerichte so. Also ich verstehe natürlich, dass jeder Gast will, dass man jemandem ein Gericht erklärt. Aber grundsätzlich glaube ich, soll am Gaumen es ziemlich klar und verständlich zu sein. Mhm. Also natürlich weiß ich, dass, wie du richtig sagst, wir als Köche natürlich von einem anderen Level ausgehen. Mhm. Oder weil wir schon so viel gesehen haben und dann vielleicht, wie du richtig sagst, am Gast vorbeikochen. Mhm. Aber ich glaube, das muss man auch dann irgendwie. Ich weiß nicht. Ich denke an so viel. Ich bin halt auch sehr Gastronom. Ich sehe keinen Sinn drin, auch wenn ich es selber geil finde, dass ich im Zwischengang einen Preis koche und dann koche ich noch einen Daumen als Hauptgang. Ich will ja am Abend ja nicht 100.000 Veränderungen haben.
Ja.
Nur weil ich selber glaube, das ist das Geilste auf der Welt.
Ja.
Verstehst du mal? Ja. Und wenn man natürlich so ein Konzept hat wie wir haben ein Menü, dann solltest schon du so kreieren, was da taugt und Gott sei Dank ist das auch das, was die Gäste tun anscheinend. Mhm. Aber nicht hergehen und sagen, okay, ich mische da alles durch und dann habe ich eine Gansleber drinnen und dann habe ich einen Priest drinnen und dann habe ich einen Daumen drinnen. Dann wirst du wahrscheinlich am Abend die Hälfte der Gäste haben, die sagen, um Gottes Willen, ich will innen. Also das bringt ja auch das ganze System durcheinander. Ja. Ich finde einfach, man soll einfach das große Ganze denken und man ist natürlich immer so, keiner will ja kommerzig sein, aber wir brauchen alle einen kommerzigen Erfolg, sonst können wir ja keine
wirtschaftlich so sein.
Ja. Genau, richtig. Ja. Also, ja, ich glaube, aber das muss auch jeder für sich selber finden. Ich bin da nicht sehr, bin kein guter Ratgeber in das, weil ich gehe gerne in Wirtshäuser und dann ist ich halt gerne mal in der Reihe und das. Aber jeder hat seine Kunden. Aber ich glaube halt einfach, das Vorbeikochen, Gast, es passiert an manchen Leuten, die nicht in sich selber einhören, was sie gerne machen. Mhm. Weil sie vielleicht so kochen, wie es die anderen wollen oder wie es vielleicht geht wollen. Mhm. Man ist ja oft auch, ich weiß das ja selber, wie vom ersten auf den zweiten Stern und man merkt ja oft auch, wie man dann Pharmazie im Wind dreht, weil man glaubt, mit dem kriegt man das. Mhm. Da muss man selber hinsetzen und sich immer ein bisschen selber beideln und sagen, Leute, das bin aber nicht ich. Mhm. Und wenn ich es kriege, dann möchte ich es mit dem kriegen, wie ich tick und was ich gern koche. Mhm. Und ich glaube, das ist jetzt ein sehr schmaler Grat. Mhm. Das, was ich gern selber mag und das, was die anderen von dir, und das glaube ich aber auch nur, erwarten, ist halt die Frage. Du hast oft das Thema, dass sehr manche so verkopft sind aufgrund von Trends. Mhm. Deswegen bin ich auch so ein Fan von Klassiker. Jedes Restaurant braucht zwei Klassiker, wo die Leute sich freuen, dass sie es wieder kriegen. Deswegen wird es wahrscheinlich in 20 Jahren unsere Brandade mit Kaviar noch immer geben. Das wird sich ja nie ändern.
Das würde ich nämlich fragen, weil du natürlich mit dem zweiten Stern ist einerseits eine große Honorierung deiner Arbeit, andererseits natürlich auch eine Drucksituation. Viele Menschen werden aufmerksam darauf und in einer globalisierten Welt weiß ja im Prinzip schon jeder Gast so circa, was ihn erwarten wird im Restaurant. Inwiefern hemmt dich das in deiner Kreativität, dass du weißt, der Gast hat schon eine gewisse Vorstellung von dem, was ihn bei uns erwartet, obwohl er noch nie da war? Oder scheißt du da drauf?
Ja, dadurch, dass ich Kreativität nur nicht definiere über die Küche, sondern auch räumlich und im Gesamtkonzept, sehe ich Lokale auch immer als Gesamtkonzept. Und ich will einfach, dass der Gast, wenn er da einer kommt, das Gefühl hat, er ist in einer Welt, die das Team rund um Konstantin Filippo, also und Manuela Filippo kreieren. Mhm. Mich hemmt eigentlich gar nichts. Wenn mich was hemmt, bin ich selber. ich habe diesen Gedanken nicht. Ich weiß ganz stark, was wir wollen. Ich weiß ganz stark, wo wir hinwollen. Mhm. Wir sind noch nicht fertig. Es ist aber auch eine schwierige Diskussion. Man kann sich das so vorstellen. 95% der Gäste loben das, was wir servieren und kochen, sage ich einmal.
Ja.
Und dann erklärst du einmal deinem Team oder die Menschen dir herum, dass du den nächsten Step machen willst. Mhm. Also, dann denkt sich jeder wahrscheinlich, was redet der da draußen? Das ist eh oder happy, warum will der mehr?
Ja.
Und ich glaube, du kreierst einfach, ich glaube, die große Kunst ist, den Spannungsbogen in der jetzigen Zeit, in der wir sind, zwischen wie gehst du mit deiner Leitung, aber gleichzeitig auch, wie kannst du sie fordern?
Mhm.
Weil du kannst es nicht allein und zweitens, du willst ja auch nur ein bisschen mehr und das ist schwierig. Ich glaube aber schwierig, wenn du schon einen gewissen Standard hast, ist es schwierig.
Wie, wenn man jetzt die österreichische Feindein-Szene hernimmt, wie siehst du die im internationalen Vergleich? Gibt es da so eine gemeinsame Identität, wie es jetzt, weiß ich nicht, vielleicht in Italien oder in Spanien oder in Frankreich der Fall ist? Oder ist man da noch zu jung?
In Österreich?
Ja.
Nein, ich glaube, also ich sage einmal so, wir haben extrem hohen Standard. Also ich freue mich auf den Tag, wenn Michelin wieder zurückkommt.
Ja.
Weil es wird Sterne regnen, weil wir einfach so einen extrem hohen Standard in dem Land haben. Ich glaube auch, dass wir eine sehr eigene Handschrift haben in dem Land. Ich glaube, dass wir im internationalen Vergleich, und ich vergleiche es wirklich mit Küchen, die mir dauern, ich vergleiche es nicht mit den internationalen Superstars, weil ja auch da es so ist, jeder für sich hat sein Konzept und wird mit seinem Konzept so oder so gesehen.
Mhm.
Ich mag den Vigilio Martinez auch,
ja.
aber seine Küche, die er fährt, ist seine Küche für sich oder Alex Atala. Und ich glaube, jedes Land hat seine eigene Identität und wir mit unseren Restaurants, die wir in dem Land haben, sind so stark aufgestellt, dass es nur eine Frage der Zeit ist. Aber es muss halt, ich glaube, es braucht ein bisschen diese, ich glaube, dass Michelin sehr wichtig ist, weil du natürlich eine gewisse Internationalität dadurch kriegst. Wenn eine größere Dichte entsteht, sagen halt mehrere Leute noch mehr, das muss da anschauen, logischerweise.
Ja.
So sind halt einfach die Menschen. Die wollen halt ein bisschen abhackeln und wollen lokal sagen, okay, da war ich schon, da muss ich ihre Leute erzählen. Und ich glaube, wir haben extrem viel zu bieten. Und
ja,
weil wir auch so unterschiedlich sind. Also ich glaube, das ist das Schöne an dieser Landschaft. Und ich würde dieses Thema Regionalität gar nicht im Vordergrund stellen, auch wenn es ein sehr wichtiges Thema ist. Aber ich würde einfach hergehen und sagen, wir haben so tolle Lokale in dem Land und ich glaube, wir haben extrem viel für den internationalen Gourmet-Gast oder Michelin-Gast oder Gourmet-Gast zu geben. Der wird sich erfreuen, wenn die Leute mal sehen, was wir da tun und was für ein Niveau wir haben. Und ich reise wirklich viel und ich bin nicht nur ein stolzer Österreicher, sondern ich bin einfach jemand, der einfach ganz klar sieht, was wir da machen. Und das ist mega.
Ich sehe das, was mir ein bisschen traurig stimmt oder was ich kritisch sehe, ist, dass das halt durch diesen Salzburg-Wien-Bezug, den Österreich im Guide Michelin hat, oft ein bisschen schade, weil der Gast meinen könnte, österreichische Spitzenkulinarik gibt es nur in Salzburg und in Wien. und gibt ja in der Peripherie, du weißt das ja, wenn man jetzt die Steiermark zum Beispiel hernimmt, ne, mit einem Richard Rauch oder mit einem Harald Irker oder wo er immer, in welchen Bundesländern man schaut, sehr abgelegene, tolle Restaurants, die mit Sicherheit auf Sternenniveau kochen, die natürlich da ein bisschen durch die Finger schauen, wenn es um internationale Gäste geht, oder?
Ja, stimmt auf jeden Fall. Es ist schade und es stimmt ein bisschen traurig, da gebe ich dir recht. Aber das zahlt ja genau in das ein. Also ich glaube aber auch, dass es wichtig ist, dass es am Endeffekt des Tages eine Entscheidung von Michelin ist. Ich weiß, es gibt ja große Bemühungen bei uns, den mit allen Kräften herzuzahlen und so. Ja. Wir haben ja auch leider Gottes diese Zahl, steht ja auch eine Zahl im Raum, das ist ja das Nächste.
Ja.
Ich glaube, wenn der Michelin selber entscheidet, dass er kommt, dann muss es eine gesamte Geschichte sein. Dann kann es ja nicht nur sein, dass es ein Alpenguide ist, von dem permanent spekuliert wird und dass es dann Seitgruppen gibt, die sich da irgendwie absondern und wollen ihr eigenes Superl kochen. Also wenn, dann muss es für alle sein. Und wenn, dann muss es gescheit sein.
Ja,
ich verstehe, dass das aber für viele wichtig ist, aber ich würde mich freuen, wenn es irgendwann kommen würde, weil dann ist das, was wir auch vorher waren, wie wir gehabt haben, da hat man ja auch gesehen, wir haben ja einige Restaurants gehabt im Git,
ja.
werden die Leute sehen, wie toll das wir sind.
Sehe ich genauso. Abschließend, du hast eingangs erwähnt, Stillstand ist für dich ein absolutes No-Go. Du hast schon wieder ein paar Projekte am Start. Gibt es schon irgendwas, wo du konkret was dazu sagen kannst? Oder ist das noch ein bisschen
am... Nein, das ist gar nicht. Das ist eigentlich jetzt gerade im Umbauen. Wir machen ein rein griechisches neues Projekt.
In Wien?
In Wien. Wir bauen gerade... also ich sage immer Produktion, aber es ist eigentlich im Endeffekt am Ende des Tages nicht nur Produktion, weil es genauso ein Schauraum ist und Produktpräsentation. Gleichzeitig ist es wird es in kleinen Maßen, ich nenne es immer Party-Service, aber wahrscheinlich wird es irgendwann ein Catering werden. Es gibt auch einen Platz, wo du ein Kitchen-Table hast, einen Zehnertisch, also mehr, 20, können 20 Leute bewirten, direkt vor der Küche, aber es ist ein rein griechisches Konzept. Ich sage einmal den Leuten,
was... Dass es mehr als nur Tzatziki gibt.
Genau. Und das wird spannend, das wird sehr schön, das wird sehr lässig. Wir haben auch die letzten 2 Jahre daran gearbeitet, wenn ich ehrlich bin. Ich sehe auch, wir sehen auch, dass dieses Projekt viel größer ist als viel größer als das, was wir bis jetzt gemacht haben. Weil du einfach jetzt erstens einmal Dinge machen musst, mit denen du vorher nicht die auseinandergesetzt hast, besonders online, Vertriebswege. Wir werden dieses Thema, weil mein Vater und unsere Familie kommt aus dem Peloponnes, also in der Gegend, also eigentlich von Kalamata, und wir werden diese Gegend komplett aufnehmen. Wir waren ja schon in Kalamata und haben mit verschiedenen Produzenten gesprochen. Wir werden unter eigener Marke Olivenöl abfüllen.
Cool.
Also wir werden keine Händler, sondern wir werden unter einer eigenen Marke Produkte herstellen und verpacken. Und gehen da wirklich vorne auf und reden mit den älteren Damen, die uns an Tee herstellen, an griechischen Bergkräuter-Tee oder andere Produkte. Und das ist erst einmal super interessant. Und zweitens macht es extrem viel Spaß, den Leuten wieder authentisch, eine zweite Seite von mir zu zeigen. Und ist wirklich cool. Ich freue mich voll drauf. Es ist extrem viel Arbeit, gerade weil wir natürlich neben dem Tagesgeschäft einfach ein neues Projekt starten. Und das ist einfach, ehrlich gesagt, größer als das, was wir bis jetzt machen, weil es einfach in einem Konzept 3 bis 4 Konzepte eigentlich sind.
Ja.
Aber es wird toll und ich freue mich drauf und es wird schön.
Cool, wir freuen uns auch drauf und ich glaube, du hast es eh schon gesagt, jeder Zuhörer, der gastronomisch verliebt ist, kann sich bei dir melden, weil du suchst immer gute Leute.
Genau, das stimmt. Wir suchen immer tolle Leute, tolle motivierte Leute. Ja, und ich bedanke mich bei Rolling Pin für den tollen Podcast.
Ja, danke dir fürs Dabeisein.
Das ist eine wichtige Stütze der Gastronomie. Danke.
Ich sage danke und alles Gute für die Zukunft.
Ciao, Baba.
Ciao.